Gartenradio mitten im Grünen.
Diesmal sind wir unterwegs in der Baumschule Späth in Berlin, 1720 gegründet und damit eine der ältesten Baumschulen der Welt. Und nicht nur das, sie war zeitweise sogar auch mal die größte weltweit. Hier spazierte der Soldatenkönig und Rohkostfan Friedrich Wilhelm I. persönlich durch die Reihen, um seine Möhren zu ernten. Fürst von Bismarck ließ sich in Gartenfragen beraten. Im 19. Jahrhundert bekam die Baumschule sogar eine eigene Eisenbahnstation und Anfang des 20. Jahrhunderts plante die Baumschule auf dem Karstadt-Gebäude in Berlin den damals spektakulärsten Dachgarten der Welt. Doch es gab auch Schattenseiten, NS-Diktatur, Zuchthaus, Konzentrationslager, Enteignung. Und dass es diesen Ort heute noch gibt, ist alles andere als selbstverständlich. Es ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und vor allem dem heutigen Geschäftsführer und Inhaber Holger Zahn zu verdanken, dass die Baumschule die wilde Wendezeit überstand. Auch wieder so eine erstaunliche Geschichte, denn 1987 hatte sich Holger Zahn, ein damals junger, studierter Gartenbauingenieur, als Hilfsgärtner bei Späth beworben.
Die wollten mich nicht und dann habe ich gesagt, na, ich will da hier nicht als Hochschulabsolvent, ich will einfach mitarbeiten. Und dann haben sie mich eingestellt, aber eben habe ich in der Kolonne ganz normal mitgemacht, habe Ballen gestochen mit der Hand, habe Unkraut gezuckt, also ganz normal mitgearbeitet hier.
Das änderte sich schnell, schon bald war sein Einfallsreichtum und dann auch sein unternehmerisches Geschick gefragt und er erkannte schon vor 30 Jahren das Storytelling, also in dem Fall die längst vergessene Geschichte der Baumschule, ein Weg in die Zukunft sein kann. Und uns erzählt er jetzt von dieser außergewöhnlichen Geschichte. Es ist einer dieser kalten, richtig kalten Tage in Berlin. Minus 10 Grad, alles ist vereist. Die Straßen sind so glatt, dass man kaum laufen kann. Die Baumschule Späth in Treptow liegt unter einer dünnen Schneedecke. Die verwirrende Ansammlung aus Hallen, Backsteingebäuden, Schuppen, Gewächshäusern und Anbauten ist menschenleer. Winterruhe. In einem langen Backsteingebäude brennt Licht. Dort arbeitet Holger Zahn. In einem Büro, das schon vor 150 Jahren so ausgesehen haben könnte. Von seinem Schreibtisch aus blickt er, getrennt durch fein gegliederte Glaswände im Holzrahmen, in die anderen Büros, die wie eine Linie hintereinander liegen. Überall stehen Relikte, die eher an ein Museum erinnern. Alte Stempel, schwarze Bakelittelefone, uralte eingerollte Gartenpläne. Und auf seinem massiven Holzschreibtisch liegt ein riesiges, dickes Buch.
Also das originalgetreu nachgebaut. Das historische Gästebuch, das ist eröffnet worden von Fürst Bismarck, 1884 war der hier. Wurde 2010 geschlossen von Klaus Wowereit. Das Buch war dann auch voll. Da war auch der Gärtner vom russischen Zaren hier, Gärtner aus der ganzen Welt, Politiker, Botschafter. Und worüber wir ganz stolz sind, ist, dass auch dort in diesem historischen Gästebuch kein Nazi sich eingetragen hat.
Sollen wir mal gerade reingucken ins Buch?
Können wir gerne machen. Also das ist originalgetreu nachgebaut. Und hier sieht man, dass Klaus Wowereit eröffnet hat. Ja, hier haben wir so einen Ölprinzen hier mal gehabt, das ist arabisch, das kann ich also nicht identifizieren.
Abdullah Al-Sheni.
Ja, der war ein Geschäftsmann, aber hier drüber, das war irgendwie so ein Prinz gewesen.
Karl Ploberger.
Das ist der TV-Gärtner, genau aus Österreich, der war hier. Hier Michael Müller, regierender Bürgermeister.
Wie hat denn alles angefangen 1720?
Na, viele denken ja, dass wir hier in Treptow unseren Ursprung haben und seit über 300 Jahren hier ansässig sind. Es ist aber so, dass die Baumschule am Halleschen Tor gegründet wurde, 1720, als Gemüsegärtnerei, also mitten im Zentrum, und ist dann, wie alle Gärtnereien, wie die Stadt sich entwickelt hat, denn weitergewandert in die Köpenicker Landstraße in Kreuzberg. Und hier in Treptow ist eigentlich der dritte Standort. Um 1865 hat sie sich hier erst richtig breit gemacht.
Und der erste war der Christoph, das war ein junger Mann, der war 25 Jahre alt und hat dann angefangen mit was?
Na, mit Gemüse. Und da hat auch hier Friedrich Wilhelm I., hier gibt es ja auch Bilder, ja, sind ja dokumentiert, ist regelmäßig vorbeigekommen in die Gärtnerei und hat sich da sein Gemüse geholt.
Maulbeerbäume war dann auch ein Thema?
Na, Maulbeerbäume waren insofern ein Thema gewesen, dass überhaupt in Brandenburg verstärkt Maulbeerbäume gepflanzt worden sind, weil da das preußische Militär Bedarf hatte, über die Seidenrauben praktisch Material zu erwerben, was ihnen ermöglicht hat, ihre preußischen Soldaten einzukleiden. Deshalb wurde es gefördert, dass die Maulbeerbäume gepflanzt worden sind, wo sich dann die Seidenraupen angesiedelt haben.
Also es gab den Christoph und dann gab es den Karl und die Anna und dann Friedrich und dann Ludwig. Ja. Wann fing das denn an mit dem Weltruhm?
Das fing an mit Franz Späth. Der hat sich da wirklich vorgenommen, die größte Baumschule der Welt aufzubauen. Das Besondere von Späth war aber gewesen, dass nicht bloß die Wirtschaftlichkeit extrem gewachsen ist, sondern er hat durch diese wirtschaftliche Kraft, die er aufgebaut hat, es geschafft, neue Sorten zu züchten. Ja, und wenn man weiß, wie lange es dauert, dass man eine neue Sorte kreiert, in der heutigen Zeit kann es mal 20, 30 Jahre in Anspruch nehmen, dann weiß man, was man davor finanzieren muss. Und das ist eigentlich das Besondere von Späth, dass eigentlich überall in der Welt heute noch Gehölze gehandelt werden, produziert werden, die hier bei Späth ihren Ursprung haben, die hier irgendwann mal gezüchtet worden sind.
Welche denn zum Beispiel?
In diversen Hochschulen in Deutschland wurde getestet, welche Bäume zum Beispiel heute mit Klimawandel und Umweltverschmutzung am besten klarkommen. Und da gibt es die Späterle, das Alnus Späthii. Die ist gezüchtet 1908 und die war eigentlich komplett in Vergessenheit geraten. Ich habe sie regelmäßig immer wieder bewundert in Ungarn, weil Ungarn doch die zurückliegenden Jahrzehnte schon immer ein kontinentales, trockenes, heißes Klima hat. Und dort hat man sehr gerne Späterlen gepflanzt für den innerstädtischen Raum und in Westeuropa oder Nordeuropa eigentlich weniger. Die war eigentlich komplett in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Aber die letzten, sag mal, 10 Jahre merkt man, dass immer mehr Späterlen gepflanzt werden. Auch hier in Berlin kann man sich die anschauen. Ich war letztes Wochenende in Stuttgart, da habe ich auch einen ganzen Straßenzug gesehen mit Altbestand und Neupflanzungen, Späterlen. Das Besondere bei dem Baum ist zum Beispiel, dass der in der Lage ist, wenn es trocken und heiß ist und die Sonne scheint, dann rollt er die Blätter ein, dadurch hat er weniger Verdunstung. Und er macht keine Herbstfärbung, der macht keinen Herbst. Wenn die Berliner Linde, die ja ganz weit verbreitet ist, im August wegen Hitze und Trockenheit die Blätter abwirft, dann die Späterle behält die Blätter bis Weihnachten und macht bis Weihnachten Photosynthese. Dadurch geht die total gut versorgt in das nächste Jahr, wenn es dann wieder heiß und trocken ist. Ist sie topfit dabei und ist dadurch total widerstandsfähig.
Wie groß ist die denn?
Ein richtig großer Baum, also durchaus 25 Meter ist nicht ungewöhnlich, aber als Straßenbaum gut geeignet, weil es auch sehr, sehr gerade wächst, gleichmäßig wächst. Das ist ja für eine Stadt immer sehr wichtig.
Und wenn wir jetzt nochmal zu dem Franz zurückkommen, der hatte ja studiert in Cambridge, der war ja ein sehr gebildeter Mensch und ist dann auch durch die Welt gereist.
Er hat überall in allen Kontinenten geguckt, wo wir in bestimmten Höhenlagen, auch in Asien, vergleichbare Klimaverhältnisse hatten wie hier, hat von dort Pflanzen überführt hierher, hat die dann hier in seinem Sichtungsgarten in dem heutigen Arboretum der Humboldt-Universität eingepflanzt, um zu gucken, wie die Bäume sich über längere Zeit hier am Standort denn behaupten. Es ist auch für mich so, der seit Jahrzehnten im Geschäft ist, wenn ich im Arboretum bin, da sind viele Pflanzen, von denen habe ich noch nie was gehört, weil die eben denn doch wirtschaftlich nicht so von Bedeutung waren. Es ist einfach so eine Testanpflanzung. Die Mitarbeiter des Arboretums versuchen natürlich jetzt aus ihren Anpflanzungen dort auch Schlüsse zu ziehen, weil dann vielleicht doch der eine oder andere Baum, der dort steht, sich scheinbar sehr gut eignet für die heutigen Verhältnisse, die wir haben und vielleicht in Zukunft auch eine Rolle spielen könnte bei uns.
4000 Gehölze hat er mitgebracht?
Ja. Und zu dieser Zeit, wo er diesen Standort hier aufgebaut hat und entwickelt hat und parallel in Ketzin den aufgebaut hat, zu dieser Zeit war er dann auch weltweit das größte Unternehmen gewesen. Das ist das, was er sich auch zum Ziel gesetzt hatte. Ja, und hier sieht man wunderbare Bilder, Luftbildaufnahmen. So, wenn wir auch Besucher hier haben, das können die sich immer nicht vorstellen, dass ich sage, Anfang des 20. Jahrhunderts, da war ja ringsrum nur Baumschule. Also wenn man hier auf diesen Schornstein klettern würde, würde man ringsrum nur Baumschule sehen und außerdem dennoch den Standort eben in Brandenburg draußen. Ja, wir haben ja in Spitzenzeiten bis über 2000 Mitarbeiter gehabt. Heute haben wir 60.
Jetzt sind wir ja hier gerade in ganz wunderschönen alten Bürogebäuden, Holzboden, hohe Fenster, dazwischen sind alles Glasfenster, man guckt durch die ganzen Büros.
Also das Haus ist auch von 1865, ich bin seit 1987 hier und habe das auch noch anders wahrgenommen. Und zwar war das so gewesen zu DDR-Zeiten, dass wir zu der Zeit so 240 Mitarbeiter hatten. Da war das so gewesen, dass jeder volkseigene Betrieb war, also der Staat im Staate. Wir haben unsere Sozialgebäude gebaut, wir haben Einfamilienhäuser für die Mitarbeiter gebaut. Und in jedem Büro waren dann eben Gartenprojektanten, Hochbauarchitekten. Wir haben auch einen eigenen Lebensmittelgeschäft gehabt, Kindergarten, eigene Tischlerei, eigene Schlosserei. Man konnte alles selber organisieren. Aber wichtig war es gewesen für die Mitarbeiter, dass sie in Ruhe arbeiten können. Und das haben die eben zu DDR-Zeiten als allererstes überall Spanplatten vor die Fenster auch zum Flur hin, dann Blümchentapete rüber, Blümchengardinen ran und Linoleumfußboden und dann, dass man nicht wischen konnte und dann war gut, ja. Und wir haben dann eben die Situation gehabt, dass wir 1995 als Treuhandbetrieb, wir waren 7 Jahre Treuhandbetrieb, erfahren haben, am Montag, dass am kommenden Freitag alle über 50 in Ruhestand geschickt werden und dann Rentner sind. Und im Prinzip war der Büro von einem Tag auf den anderen nicht mehr besetzt. Und wir haben das dann intern geregelt, weil die Treuhand hat sich komplett zurückgezogen. Der war das egal, ob hier jemand ans Telefon geht oder nicht. Und dann haben wir das selbst in die Hand genommen und haben eben überlegt, was können wir jetzt machen in der Situation. Und haben erstmal so vorsichtig geguckt hinter die Spanplatten und haben dann angefangen, alles abzureißen, die Räumlichkeiten zu renovieren und haben dann festgestellt, dass über die vielen Jahrzehnte, selbst durch den Zweiten Weltkrieg, es war nicht eine einzige Scheibe kaputt.
Und hier haben dann halt also der Franz und der Helmut auch gearbeitet.
Wir haben auch Bilder, dass eben dann auch in diesen Zimmern eben auch, wir haben ja auch Gartenarchitekten gehabt hier, die dann fleißig Projekte gemacht haben. In der Historie, wir haben ja auch die Margareteninsel in Budapest projektiert und auch angepflanzt.
Also der Franz hat angefangen mit der Gartengestaltung. Was ja ganz wahnsinnig war, war ja 1929 der Dachgarten vom Karstadt.
In den 20er Jahren war ja zu der Zeit weltweit auch das größte Kaufhaus seiner Art. Und dort gab es eben einen Dachgarten, wo 500 Leute Platz gefunden haben in dem Dachgarten, wo dann eben auch Kulturveranstaltungen stattgefunden haben. Und der wurde eben von Späth konzipiert, angelegt und selbst wunderschöne Bilder eben auch, wie dort die Leute händisch Sachen hochgetragen haben und gemacht haben. Die haben einfach eine lange Kette gebildet und dann wurde oben der Garten angelegt. Ne?
Der war 4000 Quadratmeter groß, ja, gab ja Platz für ein Orchester.
War damals zu der Zeit natürlich ein bisschen ungewöhnlich. Hier ist ja das Kaufhaus. Vom Baustil her muss man sofort an New York ein bisschen denken. Ne? Und hier sieht man eben den
Hochbeete.
Ja, alle Hochbeete.
Und dann ist das ja leider 1945 gesprengt worden von den Nazis, weil da Lebensmittelvorräte drin waren in Karstadt und das wollten die der Roten Armee nicht überlassen. Und jetzt hätte es ja beinahe ein Revival gegeben, oder?
Jetzt gab es ja dann Pläne von Berlin, das wieder neu aufzubauen, originalgetreu mit Dachgarten, auch genau so wieder. Das sollte genau so wieder aufgebaut werden. Der Bauträger ist leider Gottes gewesen die Signa-Gruppe. Mit der haben wir ganz intensiv zusammengearbeitet, jetzt auch mit Projekten am Kurfürstendamm, weil die gesagt haben, sie arbeiten nur mit ansässigen Firmen zusammen und wenn das dennoch die Firmen sind, die das ursprünglich schon mal gemacht haben, wollen sie ausschließlich mit diesen Firmen zusammenarbeiten, wenn es die noch gibt. Fanden wir total toll und haben dann wirklich einen sehr guten Kontakt gehabt, weil leider Gottes haben sie Insolvenz angemeldet und auch das Projekt ist damit ja auch gestorben.
Nach dem Franz kam ja der Helmut Späth und das ist eine ganz tragische Geschichte. Da steht übrigens die Büste, ne? Das ist der Helmut.
Jetzt haben wir gerade die Situation gehabt, dass ja, ich weiß gar nicht, wie der Tag hieß, wo überall in der Stadt die Stolpersteine geputzt worden sind. Da haben wir auch den Stolperstein geputzt. Wir haben einen Stolperstein für Dr. Helmut Späth hier eingelassen bekommen vor dem Verwaltungsgebäude und hatten innerhalb von
vier. Das heißt, er war Opfer. Das ist ein S-Regime.
Genau, dazu komme ich gleich. Und innerhalb von 24 Stunden hatten wir, glaube ich, 200.000 Klicks gehabt. Aufgrund eines Beitrages, der keine 10 Sekunden gedauert hat. Wir haben erfahren, dass man auf wundersame Weise auch immer beschimpft wird. Von links und von rechts. 80% haben so gemacht, den Daumen hoch, aber andere haben eben uns beschimpft. Ohne die Hintergründe überhaupt zu wissen. Und zwar ist es so, dass der Dr. Helmut Späth war ja ein florierendes Unternehmen. Ich hatte ja vorhin gesagt, bis 2000 Mitarbeiter. Er hatte ja von seinem Vater übernommen. Also dieses florierende Großunternehmen. Und er musste natürlich dafür sorgen, dass das Geschäft läuft. Er muss ja die Leute in Bewegung halten, muss die Pflanzen, die er produziert, verkaufen. Und ist aus wirtschaftlichem Interesse heraus in die NSDAP eingetreten. Hat aber ungeachtet dessen, ob er da Mitglied ist oder nicht, ich vergleiche in der heutigen Zeit auch immer gerne mit der DDR, die ich ja selbst erleben durfte. Wenn man da nicht in der SED war, dann hat man also beruflich also auch kaum eine Chance gehabt, sich weiterzuentwickeln. Und dann ist man auch nicht irgendwo Betriebsleiter oder Abteilungsleiter im volkseigenen Betrieb geworden, wenn man da nicht irgendwie Mitglied war. So, und genauso aus dem wirtschaftlichen Interesse aus ist er da eingetreten. Dadurch hat er natürlich Aufträge gekriegt wie Olympiastadion zu den Olympischen Spielen, den ganzen Olympiapark. Er hat aber dann auch die ganze Zeit hinweg, wie er denn in der Öffentlichkeit unterwegs war, bei Fachtagungen und so weiter, hat er eben auch kein Blatt vor dem Mund genommen und hat auch dann dort gesagt, dass er mit der Gartenkultur in Deutschland nicht so richtig zufrieden ist und dass es in Frankreich und England alles viel besser ist. Sodass dann die Parteigenossen dann protestierend die Veranstaltung verlassen haben. Dann war er in erster Ehe mit einer Jüdin verheiratet, hat mit der auch eine Tochter, die Dagmar Späth, hat sich zwar von der Frau später getrennt, aber hat ja trotzdem diese familiäre Bindung.
Und er hat die Tochter behalten, die ist bei ihm geblieben, ne?
Ja, ja. Für ihn hat es überhaupt keine Rolle gespielt, welchen Glauben die Gärtner, die bei ihm gearbeitet haben, hatten. Und wenn er Juden eben beschäftigt hat, dann hat er eben die beschäftigt. Hat eben dann auch durch Ausstellung falscher Zeugnisse zur Flucht verholfen oder er hat eben so lange, wie es eben ging, die beschäftigt und wurde dann aus den eigenen Reihen heraus denunziert, wurde 1943 inhaftiert, kam erst nach Bautzen wegen irgendwelcher vorgeschobenen Anlässe und ist dann überstellt worden nach Sachsenhausen, wo er dann kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs dann noch hingerichtet wurde. Ja.
Eigentlich hat er gedacht, er kommt in die Freiheit, er war auf diesem Todesmarsch.
Er hat sich freiwillig gemeldet zum Abtransport, das war im Februar 1945, dass er dachte, jetzt kommt er doch nochmal mit dem blauen Auge davon, aber da ist er im Prinzip dann zur Hinrichtungsstätte, wo es abgeführt worden.
Und perfiderweise ist er aber dann nach dem Krieg als nazinaher Betrieb enteignet worden.
Er war ja im NSDAP. Ich muss dazu sagen, er ist 1943 in Unehrend entlassen worden. Aufgrund seiner politischen Einstellung haben sie ihn dann doch schon im Vorfeld seiner Inhaftierung entlassen aus der Partei. Und seine Tochter hat es halt wiederbekommen und ist dann eben als Großgrundbesitzerin oder regimenahes Unternehmen, weil wir auch im Osten Deutschlands uns befinden, hier in Ostberlin, ist er dann enteignet worden wieder. Das Unternehmen wurde dann als volkseigener Betrieb fortgeführt. Das Problem, was uns eigentlich bis in die heutige Zeit begleitet, ist die Tatsache, dass dann nach der deutschen Wiedervereinigung im Prinzip diese Situation der doppelten Enteignung, also einmal haben die Nazis ihn enteignet 1943 und dann ist er wieder enteignet worden 1945 oder 46 im Rahmen der Bodenreform und dann haben eben die Erben von Späth dann eben mit der Treuhand 7 Jahre lang gestritten, welche Enteignung ist denn die richtige. Und dadurch waren wir 7 Jahre lang, was ja ein bisschen ungewöhnlich ist, Treuhandbetrieb. Und 7 Jahre lang mit einem I.L. in Liquidierung waren wir auf dem Markt. Ja, mit dem Kürzel hinten dran, weil die Treuhand gesagt hat, das Unternehmen wird geschlossen. Lauft alle um die Wette, wir machen hier keine Baumschule mehr. Sie konnten das Unternehmen aber nicht schließen, weil die Erben von Späth die Rückübertragung des Unternehmens eingeklagt haben. Also mussten sie auch das Unternehmen fortführen. Mit einem totalen Desinteresse und mit allen Hindernissen, die man nur aufbauen konnte, hat man das Unternehmen fortgeführt.
Und um nochmal kurz zu dem Helmut zu kommen, der ist ja dann erst 30 Jahre später quasi öffentlich rehabilitiert worden.
Im Prinzip im Zuge dann der Reprivatisierung haben dann die Familie Späth und ihr Anwalt, der Herr Rechberg damals, haben dann eben durch Recherche und so, ansonsten hätten sie es auch nicht wiedergekriegt, kam dann eben raus, dass er wirklich dort hingerichtet worden ist im KZ Sachsenhausen und dass er also auch nie irgendwie als Kriegsverbrecher oder auch in der Funktion seiner NSDAP-Mitgliedschaft irgendjemandem Schaden zugefügt hat, sondern genau das Gegenteil der Fall war.
Sie sind 1987 hier eingetreten. Welchen Ruf hatte die Baumschule Späth denn dann noch?
Wir waren damals ein Betriebsteil gewesen vom VEG Saatzucht Baumschulen Dresden, Betriebsteil Berlin. Also wir waren volkseigener Betrieb. Und zu DDR-Zeiten war aber alles staatlich geordnet und strukturiert. Zu DDR-Zeiten war es eben so, da wohnen die Äpfel gelagert im Kühlhaus und dann waren die Ernte vom letzten Jahr, war im Juni, Juli noch genauso knackig wie frische Erntete, aber man ist nicht immer hin und her gefahren. Ja? Durch diese zentrale Struktur, die es gab, wurde der Transport eben reduziert drastisch. Ja, da wohnen eben die Pflanzen für Berlin und Brandenburg, die wurden von uns geliefert und das Obst für Berlin und Brandenburg kam aus dem Havelobst und die in Thüringen haben von den Fahner Höhen das Obst gekriegt. Und in Dresden, die haben das aus Pillnitz gekriegt. Es wurde aber nicht aus Berlin nach Sachsen gefahren und von Sachsen die Äpfel nicht nach Berlin. Und das war mit den Pflanzen genauso. Daran sieht man schon die Rolle, die wir hatten. Wir waren also erstmal die Begrünung der Region komplett verantwortlich. Was wir aber auch hatten, es wurde staatlich gefördert, die Züchtung von Sorten. Und zwar, weil wir keine Apfelsinen importieren konnten und Bananen und so weiter, keine Zitronen, hat man versucht, Alternativen zu finden. Und die hat man zum Beispiel im Wildobst gefunden. Sprich, deswegen sind wir heutzutage die sogenannte Sanddornbaumschule, weil fast alle Sorten, die weltweit auf dem Markt sind, hier entstanden sind, weil das eine der Alternativen sein sollte, wie man denn den Vitamin-C-Gehalt irgendwie anders organisieren kann, was die Menschen denn halt zu sich nehmen. Dadurch konnten wir staatlich gefördert, manchmal sogar 15 Leute, beschäftigen, die züchterisch tätig waren hier. Und wir haben im Zuge des 300. Jubiläums haben wir auch nochmal recherchiert und festgestellt, dass wir zu DDR-Zeiten fast 3-mal so viele neue Sorten auf den Markt gebracht haben wie Späth zuvor.
war total vor den Socken, dass dann, als die Wende kam, konnte man die ganzen Pflanzen nicht mehr brauchen, weil die nicht ins Sortiment vom Westen passten. Das waren das denn so ganz andere Pflanzen?
Wo die im Prinzip die Reprivatisierung erfolgte und wir Späth geworden sind, dann wieder von der Familie Späth übernommen worden sind, waren wir total enthusiastisch. Eigentlich waren wir auch schon 1989 total enthusiastisch gewesen, eigentlich da schon, weil wir ein Exportbetrieb waren. Wir haben also auch nach West-Berlin und Westdeutschland exportiert. Wir haben dadurch auch Devisen gehabt. Wir konnten uns dadurch auch hochmoderne Technik kaufen und waren der Meinung, dass wir dann als nicht volkseigener Betrieb, sondern als privatwirtschaftliches Unternehmen dann innerhalb kürzester Zeit den westlichen Markt mitgestalten können. Ne? Also naiv, wie wir waren. Und dann wurden wir eines Besseren belehrt. Und zwar war das so, dass es gab nicht bloß gesellschaftlich eine komplett konträre Entwicklung, sondern die haben auch ganz andere erstmal Normen gehabt von der Pflanze her. Ja, bei uns wurden die Straßenbäume mit Naturkrone gezogen. In Westdeutschland oder Westeuropa mussten sie bis 5 Meter eine gerade Stammverlängerung haben.
Stammverlängerung, was sind das?
Na, das hängt damit zusammen, dass das hat ja auch eine Daseinsberechtigung, dass im innerstädtischen Bereich nicht so viel Platz ist. Und wenn ich dort einen Baum pflanze, der natürlich wächst, in der Krone, dann wächst er in den Verkehrsraum rein. Ja, wenn ich jetzt hier in der Stadt bin, will ich ja, dass Doppeldeckerbusse auch langfahren können und dann brauche ich ihn bis 5 Meter in Höhe einen geraden Stamm. Und da oben kann er sich dann entwickeln, wie er will. Und das soll in der Baumschule so vorkultiviert sein, dass man später dieses Verkehrsraumprofil überhaupt erreicht. Also macht auch schon Sinn, hat aber zu DDR-Zeiten keinen interessiert.
Ja, vielleicht gab es keine Doppeldecker.
Wahrscheinlich. Oder zu wenig, weil hat keinen interessiert, ja. Und unsere Bedürfnisse haben sich kurioserweise am russischen Markt orientiert oder türkischen Markt kurioserweise, weil der ein bisschen dem russischen ähnlich ist. Also zum Beispiel, alle Russen haben bei sich im Garten eine verehlte Blaufichte. Das ist Standard. Ja, so bestimmt auch viel mehr Nadelgehölze haben viel höheren Stellenwert in einem russischen Garten. Auch der Balkan, die haben ganz andere Pflanzen im Garten. Und da wir ja nun in Ostdeutschland waren, hat sich das bei uns ähnlich entwickelt. Wenn man mich jetzt aussetzen würde in Treptow-Köpenick, die Augen verbindet und dann mich dann oder mit verbundenen Augen Treptow-Köpenick absetzt und anschließend dann nach Charlottenburg bringt, im Privatgarten, dann weiß ich bin im Westen oder im Osten. Oder Frankfurt-Oder und Frankfurt am Main, dann weiß ich bin jetzt Frankfurt-Oder, ich bin Frankfurt am Main. Das sehe ich an den Pflanzen.
An welchen erkennst du, was eine Westpflanze, was eine Ostpflanze?
Naja, zum Beispiel, wir hatten jetzt auch hier einen Herrn gehabt, wir haben hier so eine Märchenhütte hier und da wollte ich eine Nutka-Scheinzypresse, das ist so eine Hängeform, also eine Gespensterzypresse pflanzen und da hat er gesagt, neben seiner Märchenhütte kommt diese DDR-Pflanze nicht. Obwohl ich jetzt festgestellt habe, gelegentlich stehen die auch im Westen Europas. Aber auch Wacholder pflanzt keiner, es sind keine Fichten gepflanzt worden, keine Tannen gepflanzt worden, die haben eine komplett andere Gartengestaltung im Westen und das heißt, wir haben zum Beispiel diese Blaufichten, wir haben die selbst veredelt und haben dann auf dem Feld 4.000-5.000 veredelte Blaufichten gehabt. Also ich bin hier Verkaufsleiter seit 95, dann war ich für den Verkauf zuständig. Das sind jetzt über 30 Jahre. Wenn ich in diesen 30 Jahren vielleicht 4-5 Blaufichten verkauft habe, der interessiert sich keiner für. Und das zog sich durch das ganze Sortiment durch. Wir hatten zum Beispiel hier in Berlin Richtung Autobahn hatten wir 12 Hektar Nadelgehölze, also Koniferenschule. Da haben wir nicht eine Pflanze von Verkauf mehr. Nach der Wende höchstens noch Thuja und Scheinzypressen als Heckenpflanzen, aber als Einzelpflanze, als Solitärpflanze, kein Mensch pflanzt sowas. Wir sind aus allen Wolken gefallen, dass wir dann tausende Bäume eben hatten, die konnten wir alle absägen.
Ja. Aber kannten Sie als junger Mann, als Sie hier eingetreten sind, die ganze Geschichte von der Baumschule Späth oder haben Sie Nein. die dann erst langsam erfahren?
Die Geschichte hat also zu DDR-Zeiten untergeordnete Rolle gespielt, so die Tradition hat den Kind interessiert.
Und wann sind Sie selber so drauf gestoßen und haben angefangen, sich dafür zu interessieren?
Na, ich bin seit 95 irgendwie, wie gesagt, hier im Unternehmen auch verantwortlich, auch sehr plötzlich. Dieser Wechsel vollzog sich im Mai 1995 und da haben wir eben überlegt, was machen wir jetzt so. Und dann ist irgendjemand auf die Idee gekommen, dass wir ja 275 Jahre alt werden. Und da habe ich dann überlegt, ja, das wäre doch die Gelegenheit, 275 Jahre, da sollte man ja vielleicht das als Gelegenheit nehmen, darauf hinzuweisen, dass wir noch da sind. Obwohl wir immer noch Treuhandbetrieb sind und sind dann an den Stadtbezirk herangetreten. Da haben sich vom Stadtbezirk Historiker aus dem Heimatmuseum bereit erklärt, mit uns gemeinsam zu recherchieren und zu gucken. Und dann haben wir gemeinsam mit dem Stadtbezirk die 275-Jahr-Feier organisiert. Und in dem Zuge ist ein Heft erschienen, wo wir zum allerersten Mal uns dann wirklich intensiver mit der Geschichte vertraut gemacht haben. Weil auch hier durch diese Treuhandzeit und die DDR-Zeit ist alles, was an Unterlagen mal so da war, alles verschwunden. Das hängt damit zusammen, dass wir zum Beispiel Anfang der 50er Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, ich glaube 51, 52, waren hier schon wieder 500 Mitarbeiter, die nur im Landschaftsbau gearbeitet haben, um die Stadt wieder aufzubauen, die Grünanlagen wieder aufzubauen. Eben durch diese staatliche Regulierung wurde das dann so festgelegt, dass die dann ausgegliedert wurde, diese Abteilung zum selbstständigen Betrieb, das war dann VEG Grünanlagenbau Berlin, die wurden nach Marzahn raus verlagert und haben eben alle mitgenommen. Und da die aber auch keinen Bezug zur Geschichte hatten, vermute ich mal, dass dann alles auch irgendwann mal in Container gekommen ist, weil es keinen interessiert hat. Und das zog sich dann so durch, 7 Jahre Treuhand hat ja auch Spuren hinterlassen, weil alle Mitarbeiter, die entlassen worden sind und frustriert nach Hause geschickt worden sind, na, dann haben die auch alle mitgenommen, die Quartierbücher mitgenommen als Souvenir, die haben die Werkzeuge mitgenommen als Souvenir. Ich habe damals diesen Stuhl, den Schreibtisch und ein Klavier von der Treuhand gekauft für 20 D-Mark.
Da sitzen Sie gerade drauf, ja, auf dem, ja, Stuhl, dann Eichenstuhl mit einer hohen Lehne, ja, ganz, ja, verziert, ja, und geschnitzt. Das war ja eine absurde, ja, Situation damals.
Hat keinen interessiert,
ne? Alle über 50 wurden ja auch entlassen, ja, sowieso. Die waren, ja, mit 35 der dienstälteste Mitarbeiter. Ja,
ja. Wir haben auch von heute auf morgen dann Hausverbot gekriegt für unsere Betriebsteile. Also wir hatten ja den Hauptproduktionsstandort am Rande von Berlin, wo heute der Flughafen ist. Und dann 50 Hektar bei Bad Saarow gehabt. Und das wurde alles auseinandergepflückt. Wir haben von heute auf morgen dann Hausverbot gekriegt in diesen Betriebsteilen. Der Treuhandverwalter ist dann mit irgendwelchen Leuten hier langgelaufen und die haben gesagt, den Traktor möchte ich noch, die Ringanlage möchte ich noch, das mache ich noch, das könnt ihr aufladen, das könnt ihr dann nach Hamburg bringen oder weiß ich wohin. Wir haben ein In-vitro-Labor gehabt hier, hochmodern. Die Gärtner sind mit weißen Kittelschürzen rumgelaufen hier und haben durch Zellteilung die Pflanzen vermehrt. Ja. Das wurde komplett zerlegt, alle Einzelstücke und die, ja, 7 Jahre zog sich das hin. Wir konnten damals natürlich dann hier nicht Pflanzen nicht mehr bewässern und sind dann eben nachts rausgefahren in unsere Betriebsteile, haben dann dort die Schlösser aufgemacht, haben dort Regenanlagen aufgeladen, die dann da rumgestanden haben, haben die nach Berlin geschafft und haben die dann aber so positioniert hier auf dem Acker, dass kein Mensch, der mit einem Mercedes Cabrio hier mal so nach dem Rechten guckt, ja, da hätte er sich Gummistiefel anziehen müssen, erstmal durch die Motterpampe laufen müssen, damit er die Ringanlagen gefunden hätte. Das haben wir dann alle so uns dann darauf eingerichtet, dass wir hier weiterarbeiten konnten.
Warum? Sie hätten ja auch sagen können, ach, wisst ihr was, ich gehe auch woanders hin.
Ja, es ist so, dass ich damals war ich Betriebsratsvorsitzender, da war ich der Meinung gewesen, ich habe hier eine gewisse Verantwortung und habe mich ja dann selbst zum Verkaufsleiter gemacht und dann hatte ich ja eine Verantwortung, denn wirklich. So, und wir haben innerhalb von einem Jahr ohne Investition, einfach dadurch, dass wir die Räumlichkeiten auf Vordermann gebracht haben. Wir haben unseren Fuhrpark, obwohl wir nicht kaufen durften, haben wir uns als Treuhandbetrieb 3 neue LKWs geleistet, indem wir die Treuhand eben ausgetrickst haben. Ja, die haben gesagt, ihr dürft nicht kaufen, leasen dürft ihr nicht, mieten dürft ihr. Bin ich dann bei Mercedes gewesen und dann haben wir gefragt, was ist denn, wenn wir 3 Jahre 3 LKWs bei euch mieten? Die müssen ja nicht nagelneu sein, die müssen bloß nagelneu aussehen. Wenn wir die 3 Jahre mieten und dann eine richtig ordentliche dicke Miete vereinbaren, könnt ihr uns die dann vielleicht nach 3 Jahren denn für einen symbolischen Preis von einer D-Mark oder so was überlassen. Und das hat dann Mercedes mitgemacht, haben wir 3 LKWs gekauft, das hat die Treuhand nie mitgekriegt. Wir haben innerhalb von einem Jahr auch die Umsätze verdoppelt, ohne Investitionen. Wir haben alles von klein auf an selbst vermehrt und selbst gemacht. Wir haben Messen besucht, internationale Messen haben wir uns vorgestellt, haben in Großveranstaltungen gemacht. So, dann haben wir die Berliner auf uns hingewiesen, dass wir wieder da sind.
Irgendwann gab es ja dann eine Rückführung, also wurde wieder an die Erben zurückgegeben von Späth. Und dann kam aber der nächste Schock, die wollten verkaufen.
Also die Familie Späth hat sich gleich zurückgezogen und die Grafen, die dann später dann die Eigentümer waren, Graf Castell und Graf von Stechow, die haben natürlich jetzt mit dem Tagesgeschäft wollten die nichts zu tun haben. Okay, dann haben wir gesagt, naja, jetzt sind es nicht mehr die Erben von Späth, aber wir heißen Späth jetzt. Aber wir haben andere Eigentümer, aber wie gesagt, die haben sich um das Tagesgeschäft nicht gekümmert. Und man stand dann also mehr oder weniger alleine da als Mitarbeiter und hat versucht, irgendwie was draus zu basteln, dass es trotzdem weitergeht. Und es war eben schwierig, weil man ja eben auch nichts finanziert gekriegt hat. Ja.
Wie stellen Sie denn jetzt den Betrieb auch für die nächsten 300 Jahre?
Sage ich auch den Mitarbeitern immer, wir sind ja nicht ohne Grund so alt. Ich glaube, Späth hat sich immer gut angepasst an die Weltwirtschaftskrise, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg. Und so versuchen wir es auch. Ja. Aktuell ist es so, bei Corona lief alles recht gut bei uns in der Gartenbranche, weil die Leute zu Hause waren, die haben sich alle um Garten gekümmert. Baumschulen haben sich gefreut. Ja. Und seit Corona geht es nur noch bergab. Die Gartenmärkte, also auch die Baumärkte. Und das merken wir natürlich, sodass man übersehen kann, über Jahre hinweg, dass es jedes Jahr im Pflanzenverkauf rückläufig ist. Man kann sich nicht dagegen wehren, weil es betrifft ja alle. Und wir haben es aber trotzdem geschafft, wieder dass wir die Umsätze halten auf dem Level. Das machen wir aber, weil wir sehr viele Standbeine haben. Wir machen das seit geraumer Zeit so, dass wir kostenlose Erstberatung anbieten im Privatgarten in Brandenburg und Berlin. Also in Brandenburg ist groß. Ja. Wir fahren also auch in eine Prignitz oder in Oderbruch, ohne Geld dafür zu nehmen. Fahren hin und machen Beratung, weil wir uns sagen, wenn die Leute uns erstmal in ihren Garten lassen und wenn man den Gärtner des Vertrauens gefunden hat, dann lässt man auch keinen anderen Gärtner in den Garten. Also man muss man erstmal den Fuß in den Garten kriegen, Vertrauen aufbauen. Und wir haben dieses Privileg schon der Geschichte, wenn einer 300 Jahre und länger auf dem Markt ist, dann kann er nicht ganz so blöd sein. So, und wenn wir jetzt dort nicht einen Hilfsgärtner hinschicken, sondern ich fahre persönlich oder ein anderer guter Gärtner fährt hin, dann sind die erstmal schon beeindruckt. Und dann ist natürlich Ziel nicht in erster Linie die Beratung, sondern den Kontakt knüpfen. Und das ist momentan der einzigste Bereich, der bei uns floriert.
Aber ja, da sieht man mal, wie wichtig die Firmengeschichte ist.
Das spielt eine Rolle. Na klar, damit kann man punkten. Die Leute, die wissen schon, wer spät ist. Und dann machen die schon Diener, wenn wir kommen. Privat habe ich ein Unternehmen in Brandenburg, das heißt Baumschule Zahn. Wenn ich unter meinem Namen da kommen würde, einfach, das würde keinen interessieren. Und das ist ja auch so, wenn wir hier Besuch haben. Wir haben ja sogar Familienfeiern, die dann hier stattfinden. Ja, die buchen dann einen Betriebsrundgang. Und wir sagen dann vorher nach anderthalb Stunden, sollten sie schon einplanen. Und wir verkaufen das dann auch nicht als Rundgang durch den Betrieb, sondern durch Rundgang durch 300 Jahre. Das ist selbst bei Schulklassen so, wo man dann Sorge hat, dass die dann überhaupt diese Aufmerksamkeit bringen. Ne? Dann merkt man, am Anfang ist es so verhalten, da hat man eine Gruppe von 20, 30 Leuten, dann stehen dann drei interessiert um einen rum, die anderen stehen dann ein bisschen weiter weg und gucken dann so in der Weltgeschichte. Und das verändert sich dann so peu à peu. Das Interesse wächst und steigt und zum Schluss hat man dann so einen Knäuel, weil die ganz dicht gedrängt um einen rumsteht, weil jeder Angst hat, er verpasst irgendwie was. Ja. Und meistens werden aus diesen geplanten anderthalb Stunden dann 2 bis 2,5 Stunden. Und selbst bei unteren Schulklassen ist das Interesse so groß und das finden die so interessant und so spannend, aber eben nicht die Urgeschichte von 1720, aber das, was so die jüngere Vergangenheit ist, die letzten Jahrzehnte, das ist das, was die Leute ja teilweise ja selbst aus einer anderen Perspektive miterleben durften, das finden die so spannend. Und dann stehen sie halt hier und klatschen dann irgendwann Beifall, wenn Schluss ist und ja, sind begeistert halt.
Sie haben zwei Töchter, machen die weiter?
Also die eine Tochter, die Gartenarchitektin, die kümmert sich schwerpunktmäßig dann um Einzelhandel und diesen Dienstleistungsbereich. Und dann habe ich noch eine Kollegin, die länger dabei ist schon bei mir hier und die kümmert sich um Großhandel und Produktion.
Und was macht die zweite Tochter?
Die kommt aus der Medienbranche. Die macht den Hof und die Veranstaltung. Wir haben über diese Jahre hinweg jetzt eine Eventkultur hier am Standort entwickelt, die aber immer sich um das grüne Thema rankt.
Und warum diese Eventkultur, also die Weinfeste und Kräutertage, die Tanztees und Weihnachtsmärkte überlebenswichtig sind für diese traditionsreiche Baumschule, erzählt mir Holger Zahn noch kurz bei einem Rundgang. Denn die Firma ist zwar Familieneigentum, aber Grund und Boden sind in der Hand ständig wechselnder Eigentümer.
Es ist einzigartig in Europa, dass man in einer Millionenmetropole mitten in der Stadt eine Baumschule betreibt. So etwas gibt es eigentlich nicht. Dass wir noch da sind, liegt daran, dass wir erstmal durch diese deutsche Teilung im Osten der Stadt gewesen sind. Und im Osten hat die Immobilie keinen Wert gehabt. Da hätten wir, wenn der Osten noch weitergelebt hätte, könnten wir die nächsten 300 Jahre hier produzieren, mitten in Berlin. Ja, hätte gar keinen interessiert. Da wir aber jetzt natürlich Immobilieninteressenten auf den Plan gerufen haben, ist es hoch riskant, hier zu arbeiten, weil das natürlich ein Millionenobjekt ist, wenn man die Immobilienwerte sieht. Also müssen wir dagegenhalten, indem wir hier Sachen schaffen, die für die Stadt Berlin so wichtig sind, weil die Stadt Berlin ja die Planungshoheit hat und nicht die Immobilienleute. Also müssen wir uns wichtig machen. Und wir haben uns über die 30 Jahre wichtig gemacht, dass wir, sagen wir, wir haben im Jahr 150.000 Besucher und die kommen nicht her, weil sie hier Pflanzen einkaufen wollen, ausschließlich, sondern die kommen hierher, weil wir Garten-Events machen, weil wir Kultur haben. Hier ist die alte Kantine, Deutschlands älteste Betriebsblasorchester ist hier, von den Berliner Verkehrsbetrieben seit über 15 Jahren. Die proben immer donnerstags hier mit 65 Musikern und wenn das Wetter nicht so kalt ist wie heute, dann sind die Fenster vorne offen und dann kann man im Biergarten oder im Weingarten sitzen und dann hat man Live-Musik, Big Band oder so. Montags ist ein Frauenensemble hier, auch ein Orchester, hier im alten Luftschutzkeller, da haben wir zwei Rockbands, die proben. Dann haben wir Malzirkel hier, Tanzkurse hier und was eben jetzt noch mehr in den Mittelpunkt rückt, Bildung machen. Wir haben den zentralen Sortengarten vom Bund Deutscher Baumschulen hier für Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt mit 500 Gehölzarten und Sorten. Also damit die Azubis, die Studenten herkommen können, auf engstem Raum Gehölze kennenlernen können. Wir haben einen Weltacker angesiedelt, wo auf 2000 Quadratmeter vorgestellt wird, was ein Mensch zum Leben braucht. Da gibt es einen Weltacker e.V., der weltweit arbeitet. Dann arbeiten wir mit der Humboldt zusammen und die machen Forschungsarbeit Richtung Zukunftsbäume über das hinaus, was jetzt schon aktuell auf dem Markt ist. Und die brauchen Partner in der Praxis.
Jetzt gehen wir hier in eine Halle rein. Mit Holzboden und Bänken. Und was passiert hier?
Und zwar ist es so, dass wir das Montbijou-Theater herholen wollen. Das ist ein Amphitheater, wo 300, 400, 500 Plätze drin sind. Ein richtiges Theater, Open Air. Und historische Märchenhütten aus Russland oder Ukraine, historische Blockbauweise. Aber nicht, um hier Märchen zu machen oder Theater zu machen, sondern das soll ein Open-Air-Hörsaal werden, wo dann mehrere hundert Leute sitzen können und hier reingucken können, und hier wird dann vorgetragen, wird referiert. Hier hinten in dem Bereich kommen die Märchenhütten hin. Und diese Märchenhütten sind aber dann auch als außerschulische Lernstandorte gedacht, wo man historische Klassenzimmer in Schulen herkommen kann. Wenn auch ein Gärtner mal was erzählt zu den Bäumen, wie die produziert werden, wo die aber auch Biologieunterricht machen können. Die Stadt findet toll, der Senat findet toll, sodass wir dann die Hoffnung haben, dass wir hier längerfristig bleiben können.
Da drücken wir Holger Zahn die Daumen, dass er es auch weiterhin schafft, die Baumschule Späth und ihr über 300 Jahre altes Erbe mit Mut, Energie und Einfallsreichtum zu bewahren. Wer mal vorbeikommt in Berlin-Treptow, eine Führung kann ich nur empfehlen. Und wer es nicht nach Berlin schafft, das Späth-Buch 1720 bis 2020 bekommt man über die Baumschule selbst. Den Link gibt's auf der Seite mit ein paar Bildern. Ich sage wie immer ganz herzlichen Dank fürs Unterstützen, fürs Abonnieren, fürs Weitersagen und vor allem fürs Hören. Mein Name ist Heike Sikoni. Machen Sie es gut.
Gartenradio. Gezwitscher. Das war der Erlenzeisig. Gartenradio Ausblick.
Beim nächsten Mal geht es um gemalte Blumensträuße im Barock und um die Frage, warum wurden Pflanzen auf der Leinwand plötzlich hip? Wer malte sie und wer hing sie sich ins Wohnzimmer? Dafür sind wir unter anderem unterwegs in Köln in der Ausstellung Blooming, die sich gerade genau mit diesem Thema beschäftigt. Und wir treffen in Darmstadt Stefanie Hauschild, eine Kunsthistorikerin, die sich seit 25 Jahren mit einem einzigen dieser Blumenstrauß-Bilder aus dem Barock beschäftigt. Ihr Ziel, alle rund 100 Pflanzen auf diesem Bild zu identifizieren und wenn möglich in ihrem eigenen Garten nachzupflanzen.
Also zum Beispiel diese roten Lilien, die hier links zu sehen sind, da kommen zwei verschiedene Wildlilienarten in Frage, die man in Europa finden kann. Das ist einmal die Turbanlilie und dann noch eine chalcedonische Lilie. Und ich habe mir im Internet Zwiebeln von einer nordkoreanischen Art, Lilium pumilum, besorgt, die wenigstens optisch so aussieht wie die hier. Und die habe ich dann in meinem Garten nachgezüchtet. Tolle Pflanze, aber den Umzug in unser neues Haus hat sie leider nicht überstanden.